Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Der Panther. Im Jardin de Plantes de Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, fährt durch dem Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Thank you.
Willkommen zu unserer Ausgabe vom Anarchistischen Hörfunk heute im April. Ihr habt gerade das Gedicht gehört von Rainer Maria Rilke, Der Panther. Der Zoo ist für viele Menschen in erster Linie ein Freizeit- und Erholungsort. Der Zoo selbst setzt auf vier Grundpfeiler wie Bildung, Erholung, Forschung und Artenschutz. Aber was steckt wirklich dahinter? In unserer heutigen Radiosendung wollen wir uns kritisch mit der Institution Zoo beschäftigen. Wir stellen uns die zentrale Frage, ob es nicht an der Zeit ist, über Gehegegrenzen hinwegzublicken und die Thematik Zoo als einen politischen Ort zu begreifen, der öffentlich debattiert und in Frage gestellt werden muss. Wir erörtern die geschichtlichen Hintergründe, wir betrachten genau die Zooarchitektur und die Haltungsbedingungen von den sogenannten Zootieren. Weiterhin widmen wir uns dem Thema Persönlichkeitsrechte für Menschenaffen und nehmen auch lokalen Bezug auf den Dresdner Zoo, der gerade einen Neubau des Orang-Utan-Hauses plant.
Ja, wir wollen uns als erstes mit einer politischen Geschichte zoologischer Gärten auseinandersetzen. Einen gleichnamigen Text oder eine Abhandlung hat Mieke Roscher geschrieben. Zu finden ist das Ganze in der Broschüre aus Politik und Zeitgeschichte, die Ausgabe der Zoo. Die Ursprünge des Zoos oder bevor es die klassischen, heute bekannten Zoos gab, lagen in den fürstlichen Menagerien. Das waren an die Adelshäuser angegliederte Bauten, wo Tiere ausgestellt wurden. Und dort ging es noch nicht so sehr um Wissenschaft oder Bildung, sondern eher um die Präsentation des exotisch Anderen, um die eigene Macht und auch die Vernetzung mit anderen Herrscherinnen zu verdeutlichen. Tiere waren Geschenke und damit auch irgendwie diplomatisches Kapital. Es wurden lebende Raritäten gesammelt, um eine absolutistische Selbstdarstellung, also auch eine Darstellung von Reichtum und Macht, zu präsentieren. Die Bauten spielten dabei eine wichtige Rolle. Mit ihnen sollte ein erlebbares Abbild von anderen Teilen der Welt geschaffen werden, die so zum Schein der Herrschaft des europäischen Herrschers unterlagen. Der offizielle Beginn der Zoogeschichte liegt etwa im 19. Jahrhundert in Paris und London. Die Zoos waren eine logische Weiterentwicklung dieser europäischen Menagerien und dort wurde Herrschaft mit aus der Aufklärung stammendem Wissenschaftsverständnis kombiniert. Zoos gelten jeher als Indikatoren auch für politische Veränderungen. An ihnen sind die Entwicklung der modernen Nationalstaaten mit ihren imperialistischen Prägungen auch erkennbar. Und sie spiegelten ab dem 20. Jahrhundert auch das Zeitalter des Konsums und der Unterhaltungsindustrie wider, sowie gesellschaftliche Ein- und Ausschlussmechanismen. Also zum einen öffneten sie sich zunehmend für verschiedene Schichten der Gesellschaft, aber sie stellten halt auch Rassenkunde in Bezug auf Tiere und auch auf Menschen zur Schau und wurden damit auch zur Legitimation imperialistischen Handelns herangezogen. Sie brachten Evolutionstheorien und Naturwissenschaften unter die Bürger und die Idee, dass die Zivilisation die Natur überwinden müsse und könne, und repräsentierten politische Programme und Ideologien. In Zoos wurde Wissen verbunden mit politischer Ordnungsfunktion, die bis heute immer noch politische Symbolkraft hat. Das kann man zum Beispiel sehen, dass vor ein paar Jahren Kanzlerin Merkel mit Staatspräsident Xi aus China gemeinsam das Panda-Gehege im Berliner Zoo eröffnet hat und das halt auch als symbolisch für die Beziehungen der beiden Länder bezeichnet hat. Aber nochmal zurück ins 19. Jahrhundert. In der Zeit bedienten Zoos zunehmend bürgerliche Bedürfnisse und wurden auch in die Städteplanung mit einbezogen. Das heißt, sie wurden ein Element des Infrastrukturwandels und schafften urbane Fluchtorte bei einem gleichzeitigen zunehmenden Bildungsauftrag. Sie folgten dabei immer etablierten wissenschaftlichen sowie politisch vorgegebenen Lehrmeinungen. Also die Evolutionstheorie, die zunehmend vermittelt wurde, aber halt eben auch die Rassenlehre. Und sie orientierten sich vor allem an der bürgerlichen Gesellschaft. Im 19. und 20. Jahrhundert breitete sich das Zoo-Konzept weltweit aus durch den Imperialismus. Sie wurden eine Art Schaufenster in die real existierenden Imperien und Sinnbild oder Repräsentant kolonialer und imperialer Stärke. Sie sollten die Größe des Kolonialgebiets verbildlichen und die Dominanz über andere Völker symbolisieren. Dabei wurde die Zähmung wilder und exotischer Tiere als Sinnbild für die Zähmung indigener Kolonialbevölkerung verwendet. In Deutschland gab es zusätzlich Völkerschauen in Zoos. Das heißt, dort wurden Menschen ausgestellt, die als exotisch wahrgenommen wurden, gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Tieren. Bis zum Ersten Weltkrieg boomte der Handel mit sogenannten exotischen Menschen. Im großen Stil betrieb das vor allem von Hagenbeck, das ist der Gründer des Hamburger Tierparks und Tierhändler, dessen Firmen auch in den USA beispielsweise zum Profit der Zoos beitrugen. Während des Zweiten Weltkriegs oder während der beiden Weltkriege zeigten Zoos zunehmend auch wirtschaftliche und militärische Ambitionen. So erbeuteten Streitkräfte Tiere im Auftrag von Zoos. Und die Zoos wurden den aktuellen Systemfragen entsprechend umgestaltet. Zum Beispiel wurde der Berliner Zoo umgewandelt in eine klassisch deutsche Landschaft mit Mittelpunkt Bären- und Wolfsgehege. Bären und Wölfe spielen in der großgermanischen Mythologie eine zentrale Rolle. Und im weiteren Verlauf rückten immer mehr einzelne Spezies in den Fokus eines politischen Narrativs von Zoo und Nation. So also auch in der Zeit des Kalten Krieges, in der der Panda sehr bedeutungsvoll wurde. Bis dahin waren Tiere als diplomatisches Kapital gängige Praxis. Zum Beispiel wurden Wappentiere in lebender Form an PolitikerInnen verschenkt. Und ab der Gründung der Volksrepublik China wurde der Panda zu der begehrtesten diplomatischen Währung. Üblich waren Ab- und Leihgaben zu stattlichen Preisen an westliche Staaten. Ab dem 20. Jahrhundert erhielt der Zoo eine zusätzliche Aufgabe, die Erhaltung von Spezies, der er nachging, indem er seltene Arten verpaarte und auch Rückzüchtungsprogramme von bereits ausgestorbenen Arten startete. Tiere wurden also vom Sammel zum Schutzobjekt. Und 1975 gab es das Artenschutzabkommen, das den Handel mit bestimmten Tierarten verbot. Daraufhin reagierten Zoos mit Nachzuchtversuchen und Einmischungen in lokale Schutzinitiativen, wobei der indigenen Bevölkerung oder der lokalen Bevölkerung gegenüber immer irgendwie die Fähigkeit abgesprochen wurde, selbst effektiven Naturschutz betreiben zu können. Bis heute gibt es die Frage oder den politischen Diskurs, ob die Darstellung von Tieren als gemeinsames Menschheitserbe nicht eigentlich auch dazu dienen soll, den politischen Einfluss in den ehemaligen Kolonien aufrechtzuerhalten bzw. neu zu konstituieren. Somit spielen auch heute noch Zoos eine zentrale politische Rolle.
Thank you. Meine Kids fragen mich, Paps, was wollen wir machen? Wir können alles machen, bloß nicht in den Zoo. Weil wisst ihr nicht, hinter modernen Gitterstäben gibt's Kreaturen, die werden im Leben nicht mehr froh. Viele von denen wurden verschleppt übers große, weite Meer. Und die müssen jetzt hier schmachten, bis sie sterben, ist das fair? Sicherlich nicht, stellt euch mal vor, wer nimmt euch weg von mir und Mom? Sperrt euch ein in einen Käfig, dann wird er reich und ihr seid arm. Hey, und das alles ist bloß möglich, weil wir Eintrittsgelder zahlen. Sag mal, wer ist so pervers und guckt sich dieses Elend an? Sind alles Leute ohne Mitgefühl und Herz. Nur ich bezahle keinen Penny für den Schmerz. Hey, von Tieren und für die Gefangenschaft. Von Individuen in lebenslanger Haft. Von Individuen in lebenslanger Haft. Meine Kids fragen mich, Paps, was wollen wir machen? Wir können alles machen, bloß nicht in den Zoo. Weil wisst ihr nicht, hinter modernen Gitterstäben gibt's Kreaturen, die werden im Leben nicht mehr froh. Hey, der Schimpanse, der frisst seine eigene Kotze immer wieder. Ihr merkt schon, dass was nicht stimmt und trotzdem knipst ihr fleißig Bilder. Ist zwar eklig, aber dennoch, das ist schön. Weil sowas kriegst du ja nicht jeden Tag zu sehen, nur der arme Kerl hat ne Psychose und ist krank. Du gehst nach Haus und packst die Bilder in den Schrank. Schon morgen früh, dass du alles das vergessen. Er hat bis jetzt fast jeden verdammten Tag so dort gesessen. Ach Mensch, Zirkus und Zoo, das ist Hölle. Und Knast stand geschrieben auf einem Plakat. Ich hab mich informiert und ich musste gestehen, dass ich das ziemlich einleuchtend fand. Weil jede Zelle, die wird irgendwann zu klein, da kann sie noch so artgerecht gestaltet sein. Und selbst der wunderschöne Spielplatz für die Affen im Leipziger Zoo, der nützt nur denen, die vorm Fenster draußen gaffen. Kids fragen mich, Papa, was wollen wir machen? Ist ganz egal, bloß in den Zirkus gehen wir nicht. Auch nicht in den Safari-Park oder nach SeaWorld oder so. Und ganz bestimmt gehen wir nicht in den Dresdner Zoo. Wir werden überhaupt nirgendwo hingehen, wo Lebewesen eingesperrt werden gegen ihren Willen, ist schon mal klar. Hey, die Würde des Menschen ist unantastbar, so eine Scheiße. Wisst ihr nicht, dass auch die Tiere eine haben? Na und das Recht auf körperliche Unversehrtheit geht an alle. Fahrt zur Hölle mit all eurem Profit. Nur weil ihr moderne Waffen habt, die es euch angeblich erlauben, andere Lebewesen ihrer Freiheit zu berauben. Heißt das nicht, ihr seid im Recht, damit ihr Idioten. Speziesismus ist bescheuert, hey, und ihr seid seine Boten. Ach Mensch, Zirkus und so, das ist Hölle und Knast, stand geschrieben an irgendeiner Wand. Hey, das hab ich hingemalt, weil ich musste gestehen, dass ich das ziemlich einleuchtend fand. Mensch, jede Zelle, die wird irgendwann zu klein, da kann sie noch so artgerecht gestaltet sein. Und eins noch, Freiheit in Quadratmetern bemessen, hey, das kannst du ein für alle Mal vergessen. Jo.
Das war das Zoolied von Fidel Kunterbunt, das ihr beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden hört. Wir beschäftigen uns heute mit Zoo und nachdem wir uns mit der Geschichte der Zoos auseinandergesetzt haben, kommt jetzt ein paar zur Architektur. Wildtierhaltung gab es eigentlich schon seit sehr langer Zeit, sowohl im alten Ägypten als auch in China. Und die ersten modernen Baukomplexe mit Gehegen, die wurden bei Ludwig dem 14. als Menagerie angelegt. Und seitdem gab es dann eigentlich eine ständige Weiterentwicklung von der Zooarchitektur und von den Käfigen und Gehegen, wo die Tiere drin gehalten wurden. Zum Beispiel den zoologischen Garten, da gab es verschiedene. Dann gibt es zum Beispiel auch Reptilienhäuser und es wurden auch ganze Wildparks angelegt. Auf Hagenbecks Tierpark sind wir gerade schon eingegangen. Der wurde 1907 in Hamburg errichtet und Ziel war es da eben eine sehr abenteuerliche Wildnis darzustellen, die imitiert werden sollte. Und es wurden eben auch die schon vorhin erklärten Völkerschauen veranstaltet, wo dann eben vermeintlich fremde und wilde Menschen gemeinsam mit den Tieren ausgestellt wurden. Und dies leistete eben auch einen sehr maßgeblichen Beitrag zur Rechtfertigung von Unterdrückung und Kolonialismus und trug eben auch in Europa dazu bei, dass das Bild von sogenannten wilden wilden Menschen und Tieren eben auch in Europa aufrechterhalten wurde. Und in dem Tierpark gab es dann baulich auch besonders große Neuerungen, weil die bisherigen Stäbe durch Gräben ersetzt wurden, welche das Publikum von den Tieren trennte, und das ermöglichte einen realitätsnäheren Bezug zwischen dem Publikum und den Tieren, welcher für mehr Nervenkitzel sorgen sollte, besonders bei den Wildtieren. Und so wurde zum Beispiel ein Eismeerpanorama oder ein Südlandpanorama in Hagenbecks Tierpark erstellt, wo dann zum Beispiel Eisbären betrachtet werden konnten. Doch was ist der Zweck der Architektur? Der vornehmliche Zweck ist eigentlich die zur Schaustellung. Und die zur Schaustellung beinhaltet einerseits das Sichtbarmachen der Tiere, aber gleichzeitig auch Verbergen. So werden die Zootiere dem Publikum zwar präsentiert, aber das findet in einer Naturinszenierung statt, aber in einer abstrakten Form, wie zum Beispiel auf einem Foto. Und die Absperrgehege und Wurfboxen, die Technik und die Pflege, die sind aus dem sichtbaren Bereich ausgeblendet. Sprich, die Besucherinnen können das nicht sehen, da sie eben nicht vermeintlich der zivilisationsfreien Natur zugehörig sind und deshalb nicht sichtbar gemacht werden sollen. Es gibt Rückzugsorte, Aussichtspunkte und Klettermöglichkeiten für die Tiere, aber diese erschweren natürlich auch für die Betrachtenden, die Tiere zu sehen, und demzufolge sind diese häufig nicht so angeordnet, dass die Tiere wirklich Rückzug erleben können. Sprich, eigentlich ist immer eine ständige Einsicht der Besuchenden auf die Tiere gegeben. Es sollen dann so genannte Immersionslandschaften gestaltet werden in Zoos. Immersionslandschaft bedeutet, dass das Ziel dieser Landschaft ist, dass man imaginär eintaucht. Das Publikum soll eintauchen in eine exotische, in eine wilde Welt und soll emotional an diese Welt gebunden werden, indem es eben sich fühlt, als ob es wirklich in dieser Welt gerade wäre. Und dass diese verstärkten Emotionen sollen dann bei den Menschen hervorgerufen werden bei der Betrachtung der Tiere. Dabei gibt es häufig wenig Fläche für die Tiere. Es gibt dafür zwar Material zur Interaktion, wie zum Beispiel Baumstämme, an denen sich die Tiere scheuern können oder auf denen sie klettern können oder die sie zum Markieren verwenden können. Aber die Bedingungen für die Zootierhaltung insgesamt bleiben gezielt unsichtbar. Das ist der Versuch des Menschen, sich selbst als vorsichtiger Besucher in einer Welt zu inszenieren, wo er nicht als Machthaber auftritt, sondern eben als Besucher. Das ist aber auch eine gezielte Verschleierung der Rolle des Menschen innerhalb dieses Konstrukts Zoo, weil ja gerade die Menschen eben darüber verfügen, dass die Tiere eingesperrt sind oder nicht und somit eigentlich ihre Rolle als Einsperrer verschleiern und sich nur als vorsichtige Besucher darzustellen versuchen. Die Architektur konkret besteht häufig aus Glas, Stahl, Beton. Das sind sehr harte, kalte Materialien, welche aber leicht zu reinigende Oberflächen sind. Und Licht und Klimatechnik und Hygiene rückten in der Geschichte der Zoos dann auch immer weiter in den Vordergrund und wurden dann zunehmend wichtiger, weshalb zum Beispiel dann auch eine Beleuchtung von Gehegen so gestaltet wurde, dass quasi das Licht die ganze Zeit auf die Tiere gerichtet ist. Hier ist wieder das Hauptziel die Inszenierung der Tiere, aber teilweise in so einer absurden Weise, dass beispielsweise Tunnel aus Stahl und Glas über den Köpfen der Besuchenden als eine Art Röhre angebracht werden, durch welche dann zum Beispiel ein Tiger hindurchlaufen kann und von allen Seiten betrachtet werden kann, um so spannende und überraschende Perspektiven für das Publikum zu schaffen. Hier sehen wir, dass sich die Darstellung immer nur an der Inszenierung und in und zur Schaustellung orientiert. Doch wie ist das Leben der sogenannten Zootiere? Es ist geprägt durch ein ständiges Ausgeliefertsein für die Besucherinnen des Zoos. Im Zoo gibt es auch Fluchttiere, welche schreckhaft sind und durch die ständige Konfrontation mit den Menschen diesen ausgesetzt sind, ohne sich wirklich entziehen zu können. Die Tiere haben keine freie Wahl ihrer Paarungspartner, sie haben keine eigenständige Futtersuche, sondern sind darauf angewiesen, gefüttert zu werden und sie haben eben auch nur begrenzte Möglichkeiten der Bewegung und das teilweise für Tiere, welche sehr große Strecken zurücklegen und eigentlich einen sehr starken Bewegungsdrang haben. Das geht sogar so weit, dass Tiere, selbst keine Raubtiere, zu Kannibalen werden und ihre eigenen Artgenossen im Zoo auffressen. Das passiert zum Beispiel, wenn Mütter ihre eigenen Nachkommen auffressen. Und über Generationen hinweg, weil Tiere ja nicht nur in erster Generation in Gefangenschaft leben, entwickeln sich dann häufig unnatürliche und krankhafte Verhaltensweisen bei den Tieren. Und es kommt eben zu unterschiedlichen physischen Erkrankungen, wie zum Beispiel zu Fresssucht und zu Erbkrankheiten aufgrund von teilweisiger Inzucht und mangelnder verschiedener Biodiversität in den Genpools der gezüchteten Tiere in den Zoos. Aber auch psychische Erkrankungen wie Hyperaggressivität und Selbstverstümmelung sind bei den Tieren vertreten. Und gerade dieses in Gefangenschaft leben bringt auch ein häufig unvorhersehbares Verhalten hervor, was zwar das Publikum belustigt, aber umso schrecklicher für das Tier ist. Und die lange Zeit in Gefangenschaft macht Tiere eben auch unfähig, in freier Natur weiter zu überleben. Die menschlichen Maßstäbe an das Altwerden werden eben auch den Tieren in Zoos übergestülpt und das dient als eine Kategorie, welche aus der menschlichen Gesellschaft auf die Zootiere übertragen wird und dafür herhält, dass die Bedingungen in den Zoos, wo die Tiere in Gefangenschaft leben, optimal sein sollen oder optimaler als in freier Wildbahn. Aber Zoos vermitteln ein völlig falsches Bild davon, denn Tiere in Gefangenschaft darzustellen, wird als unproblematisch hingenommen und die menschlichen Bedürfnisse werden der Freiheit der Tiere übergeordnet.
Hallo, herzlich willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit dem Thema Zoo bzw. Zookritik. Und wir haben
einen Menschen zu Gast hier im Studio, mit dem wir gerne noch über die lokale Situation hier in Dresden und den Dresdner Zoo sprechen wollen. Deswegen herzlich willkommen, Julia. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, meine erste Frage wäre gleich an dich gerichtet. Magst du dich kurz vorstellen, die Gruppe vorstellen und ja, diesen aktuellen Bezug gleich mal darüber berichten?
Ja, hallo, ich bin Julia und bin Mitglied von Tierbefreiung Dresden. Tierbefreiung Dresden ist eine Ortsgruppe des bundesweit agierenden Vereins Die Tierbefreier e.V. Wir setzen uns seit mehr als 16 Jahren für eine Veränderung des bestehenden gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnisses ein und fordern einen vollständigen Stopp der Tierausbeutung und der Tiernutzung. Außerdem versuchen wir, bewegungsübergreifend zu arbeiten und verfolgen praktische Ansätze und Konzepte. Wir solidarisieren uns mit AktivistInnen, die sich mit anderen Diskriminierungsformen auseinandersetzen, wie zum Beispiel Rassismus und Sexismus.
Und magst du gerade zu diesem ganz aktuellen lokalen Bezug zum Dresdner Zoo sagen? Also es geht ja um diesen Neubau des Orang-Utan-Hauses, wie der vielleicht so der Stand ist, dass man so zusammenfassen für uns und für unsere Zuhörerinnen, dass sie sich so ein Bild machen können?
Der Zoo Dresden möchte ein neues Orang-Utan-Haus bauen. Das aktuelle Orang-Utan-Haus wurde schon in den 80er Jahren moniert, als zahlreiche Mängel wurden festgestellt und eigentlich hieß es schon damals, dass es nur ein Provisorium sei und vorübergehend. Mittlerweile hat man sich also dazu entschlossen, dass das wirklich so nicht mehr haltbar ist und ein neues Orang-Utan-Haus gebaut werden soll. Die Stadt Dresden und der Dresdner Zoo kooperieren hier und aktuell geht es also tatsächlich in den verschiedenen politischen Räten der Stadt darum, dass Vorlagen entschieden werden und auch über den ein Beschluss gefasst werden soll, dass es tatsächlich zu einem Neubau des Orang-Utan-Hauses kommt. Noch in diesem Jahr soll der also beginnen und ich glaube in 2 Jahren fertiggestellt sein.
Genau, und auch so im Hinblick auf die heutige Sendung, was ich interessant fand, was mir auch so nicht bewusst war, weil ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt habe, ist, dass die Zoo GmbH ja so ein Tochterunternehmen ist der Stadt und somit eben auch quasi der Stadtrat darüber entscheidet, was dort passiert, welche Baugenehmigungen etc. ja vergeben werden. Und somit ist eben auch so auf einer parlamentarischen Ebene auch diskutiert wird.
Ja, und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass der Zoo oder das Orang-Utan-Haus im Dresdner Zoo 2017 mit dem Negative Award für die schlimmste Qualhaltung Europas durch das Great Ape Project ausgezeichnet wurde. Also ausgezeichnet natürlich in Anführungszeichen. Also das ist wirklich eine ganz schlimme Zustände sind hier im Dresdner Zoo.
Genau, nur leider ist es eben so, dass der Zoo also eine ziemlich starke Lobby hat und in der Bevölkerung, glaube ich, als eines der Freizeitorte schlechthin definiert wird. Und die meisten Menschen sich wahrscheinlich noch nie inhaltlich mit dem ganzen Konzept, mit der Vergangenheit des Zoos beschäftigt haben. Da würde ich gleich noch die nächste Frage stellen. Der Zoo schreibt sich ja immer so ein Vier-Säulen-Prinzip auf die Fahnen, unter anderem der Bildungsauftrag und der Artenschutz. Magst du vielleicht dazu noch was sagen zu diesen Themen?
Ja, Bildung, Artenschutz, Erholung und Forschung sind die 4 Säulen, die sich die meisten Zoos, zumindest die Zoos in Deutschland, auf die Fahnen schreiben oder das ist deren Aushängeschild, ihren Bestand legitimieren. Und Bildung ist, ich weiß gar nicht, ob man davon Bildung sprechen sollte, denn das, was wir dort sehen und erleben, vermittelt ja ein Bild jungen Menschen, aber auch allen ZoobesucherInnen. Das, was man dort lernt, ist eben, dass wir Menschen Tiere einsperren können und es auch machen, sie unter widrigen Bedingungen halten können. Wir lernen nichts über die eigentlichen Lebensbedingungen der Tiere. Das erfahren wir, wenn überhaupt, über kleine Plaketten und Schilder, die aber nach einer Studie weniger als 1% der ZoobesucherInnen überhaupt nur lesen. Und auf diesen Schildern stehen dann jetzt im Beispiel von Orang-Utans, dass diese also in ihrem natürlichen Lebensraum die meiste Zeit ihres Lebens in den Baumwipfeln Borneos verbringen. Und wenn man dann sieht, wie sie auf Betonboden sitzen, vor sich hinkauern, hinter Gitterstäben, ist natürlich die Frage, welche Form von Bildung das überhaupt sein soll, die hier erfüllt wird. Es ist höchst fragwürdig, ob von Bildung zu sprechen ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass es Studien darüber gibt, die uns Aufschluss darüber geben, dass Menschen, die in Zoos gehen, sich auch nicht mehr für Tiere einsetzen, für Artenschutz einsetzen oder auch für Naturschutz, für Umweltschutz, für sich nicht mehr engagieren, nicht informierter sind als Menschen, die nicht in den Zoo gehen. das ist eigentlich schon ziemlich klar, dass der Bildungsauftrag, wenn es überhaupt einen gibt, der gar nicht erreicht wird. Der Artenschutz ist das Gleiche, also ist auch so ein Feigenblatt, denn um Tiere überhaupt, also um diese Tiere in den Zoos zu halten, einzufangen, werden ganz, ganz, ganz viele Tiere umgebracht. Ganz viele Tiere müssen sterben, damit andere gefangen und hierher transportiert werden. Teilweise sind das die Jungtiere, die dann eingefangen werden, weil die eben noch am einfachsten zu transportieren sind. Und kein Zoo würde es überhaupt schaffen, so viele Tiere zu retten und zu schützen, wie die bisher schon umgebracht wurden, um Tiere in Zoos einzusperren. Und die Arten, also das ist zumindest meine Meinung, uns auch vergegenwärtigen, die Arten müssen ja in erster Linie deshalb geschützt werden, weil wir Lebensraum, in dem sie eigentlich zu Hause sind, zerstören und sie dort nicht mehr leben können, weshalb sie überhaupt nur erst bedroht sind. Und dann sperren wir sie ein, denken, dass dann die eingesperrten Tiere doch Repräsentanten bitte ihrer ausgelöschten oder fast ausgelöschten, durch uns ausgelöschten Art sein sollen, übergehen damit natürlich ihre ganzen Bedürfnisse, vergessen, dass sie Individuen sind mit oder ignorieren es einfach, dass sie Individuen sind mit eigenen Rechten und eigenen Empfindungen und Bedürfnissen und ja, machen sie zu Repräsentanten ihrer Art, die sie, einer Art, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und das, was Zoos ja auch häufig sagen, ist, dass sie dann die Tiere, also die Idee sei, die Tiere wieder auszuwildern, um eben dazu beizutragen, dass die Arten nicht ganz ausgelöscht werden. Aber es ist so, dass wirklich nur eine ganz, 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 ganz geringe Zahl an Tieren überhaupt wieder ausgewildert werden wird oder auch werden kann. Denn zum einen ist es ja so, dass ihr natürliches Lebensumfeld in der Regel zerstört ist, sie ja auch nie gelernt haben, dort überhaupt zu leben, sich die Fähigkeiten gar nicht erwerben konnten, die sie brauchen, um dort selbstständig zu überleben. Das hat man ja dafür gesorgt, dass sie eben nicht das alles lernen können. Und daher kann man sie auch nicht einfach wieder an irgendeinen Ort zurückbringen oder dort überhaupt erst hinbringen, wo sie dann dafür zuständig wären, ihre eigene Art am Überleben zu halten. Das ist einfach eine total verrückte Idee, die ein Feigenblatt ist, mit dem sich Zoos legitimieren. Also zu Forschung kann man auch sagen, was kann man im Zoo forschen? Man kann im Zoo forschen, wie sich Tiere verhalten, wenn sie eingesperrt sind. Man lernt darüber, welche Verhaltensstörungen sie entwickeln, wenn man sie ihrer natürlichen Umgebung entzieht und ihren Bedürfnissen nicht gerecht wird, welche Pathologien sie entwickeln. Das ist natürlich eine Frage, welche Forschung der Welt jemals es legitimieren könnte, Tieren das zuzumuten oder nichtmenschliche Lebewesen das zuzumuten. Und Erholung, ja, Erholung ist sicherlich vielleicht noch ein Punkt, den manche Menschen behaupten würden, dass sie Erholung im Zoo erfahren. Für mich persönlich ist es keine Erholung, wenn ich Tierleid sehe. Das ist für mich eine Qual. Danach geht es mir wesentlich schlechter. Da kann ich nicht von Erholung sprechen. Aber es ist natürlich, viele Menschen besuchen Zoos. Ich glaube auch tatsächlich mit der Idee, weil sie Tiere mögen und weil sie sie spenden ja auch. Also wir haben erfahren von PolitikerInnen aus Dresden, dass der Zoo wirklich also auch sehr, sehr viele Spenden erhält und ja ein Prestigeobjekt ist und Menschen sehr gerne in den Zoo gehen und vermutlich die wenigsten die Informationen haben oder die Informationen sich darüber informieren, was es eigentlich bedeutet, dieses ganze System aufrecht zu erhalten. Und das, was ja Besucher, der Zoo muss sich ja refinanzieren und das ist ein teures Unternehmen. Und das, was BesucherInnen anzieht, sind Tierbabys, was immer dazu führt, dass weitere Tierbabys produziert werden, dann aber ja auch nur bestimmte gewollt sind. Also männliche Lebewesen können in solchen kleinen Gruppen unter diesen furchtbaren, in diesen furchtbaren Zuständen in einer beliebig hohen Anzahl integriert werden, was halt dann auch oft entsorgt werden oder woanders hin verschifft werden oder sonst etwas. Also es ist wirklich ganz grausam.
Genau, da hast du jetzt ganz, ganz viele Argumente gebracht. Ein Argument, der Dresdner Zoo plant natürlich mit diesem Neubau auch die Zucht anzukurbeln, weil sie so im Abkommen sind und jetzt aufgrund der Haltungsbedingungen seit Jahren, ich glaube 2015 wurde Delay geboren und das soll auf jeden Fall wieder angekurbelt werden. Das ist so ein wesentliches Argument der Zoo GmbH. Nochmal kurz zu diesem Forschungs- oder Bildungsauftrag. Was ich in dem Hinblick auch nochmal interessant finde, ist, dass zum Beispiel ForscherInnen wie Jane Goodall oder Diane Fossey, die sich ja primär um Menschenaffen, um die Forschung in freier Wildbahn beschäftigen, viel mehr Informationen, die auch brauchbar sind, zusammengetragen haben, als das Zoos jemals schaffen werden. Das fand ich nochmal interessant zu lesen.
Und der Zoo konnte uns auf unsere Nachfrage ja auch nicht, oder die Stadt Dresden, nachweisen, dass sie irgendwelchen Sachverstand, also von solchen ExpertInnen eben eingeholt haben. Das war auch nochmal interessant.
Ja, das fand ich auch interessant, dass der Zoo von so einem Architekturbüro erbaut wurde und genau das Create-A-Projekt oder die Menschen, die da aktiv sind, die haben eben und nochmal die Information mitgegeben, dass da weder ein Mensch, der in Sachverstand, was Menschenaffen angeht oder Orang-Utan-spezifischen Sachverstand, damit eingeflossen ist. Auf was ich gerne noch eingehen wollen würde, es gab von den Piratinnen so eine kleine Umfrage an den Oberbürgermeister, die ich interessant fand und die ich gerne nochmal in die Runde werfen möchte. Und zwar wurde eben Folgendes festgestellt. Ich würde die Frage jetzt einfach mal zitieren und vorlesen. Es gibt Informationen über schwere Verhaltensstörungen bei den Dresdner Menschenaffen. So wird unter anderem über das wiederholte orale Aufnehmen von Erbrochenen berichtet. Ich selbst habe beobachtet, wie eine Affin mehrfach hintereinander ihren eigenen Urin in die Hand aufgefangen und dann getrunken hat. Und die Frage eben an den Oberbürgermeister: Bestehen bei den Menschenaffen im Dresdner Zoo Verhaltensstörungen? Wenn ja, welche und mit welcher Schwere? Und interessant war die Antwort. Der Oberbürgermeister hat nicht selbst geantwortet, sondern er hat die Zoo Dresden GmbH antworten lassen. Und da möchte ich kann auch nochmal zitieren. Und zwar schrieb diese: Zu Verhaltensstörungen gehören untypisches Verhalten, das auf Angst, fehlender Enthandlung bei Akzeptanzverhalten oder Fehlprägungen beruht. Vorübergehend kann Fehlverhalten bei Reizüberflutung oder Reizmangel auftreten. Detaillierte Erklärungen, aus denen ersichtlich wird, dass die Dresdner Orang-Utans keine Verhaltensstörung zeigen, würde den Rahmen dieser Beantwortung sprengen. Jedenfalls das Trinken von Urin ist ein Verhalten, das bei vielen Säugetierarten zu beobachten ist und keine Verhaltensstörung darstellt. Ja, das war so eine Antwort, wo ich echt gedacht habe, also der Zoo versucht ja wirklich mit allen Mitteln die wirklich auffälligsten Dinge irgendwie zu legitimieren. Und ich frage mich halt, warum dieses besessene dran Festhalten an so einer Tradition besteht und selbst diese Argumente, die ja wirklich ersichtlich und auf der Hand liegen, so abgetan werden. Hast du da noch eine Idee dazu?
Ich glaube, sie werden abgetan, weil es einfach keine Antworten gibt, also weil es keine Gegenargumente gibt. Es ist so offensichtlich, dass das Essen von dem eigenen Erbrochenen, das Trinken des Urins oder auch das Beschmieren mit Kot, hat man auch schon festgestellt bei Zootieren, auch Selbstverletzung, das so offensichtlich, da braucht man keine Expertin dafür zu sein, um zu merken, dass das kein natürliches Verhalten ist und so in der Natur auch nicht zu beobachten ist. Und es gibt auch zahlreiche Studien, die das belegen, dass das in der Natur nicht zu beobachten ist. Das ist wirklich ein Verhalten ist, was auftritt, wenn man Tiere einsperrt, wenn man sie zu Insassen macht. Das heißt, es gibt einfach kein Gegenargument und deshalb wird ja so ausweichend geantwortet. Was natürlich nicht offengelegt wird, ist, dass ganz klare wirtschaftliche Interessen hinter dieser Zoolobby stehen. Das haben wir dann auch schon in der Sendung, also ein Prestigeobjekt mit einer extrem kolonialen Vergangenheit ist, dass hier eine Tradition aufrechterhalten wird von wir können eben andere einsperren, deswegen tun wir es. Also wir unterwerfen uns andere und verdienen damit unser Geld. Und bisher schauen Menschen sich das gerne an und bezahlen das auch. Und das sind ganz klar wirtschaftliche Interessen, Traditionsargumente, Prestigeargumente, die hier im Vordergrund stehen und eben keinesfalls so etwas wie Leidfreiheit oder will ja gar nicht erst von Tierwohl sprechen oder von gerechtem Leben.
Genau, und mir ist auch nochmal aufgefallen, dass in der Recherche, dass Zoos auch selbst noch nie etwas getan haben, dass sich Bedingungen verbessern oder verändern, sondern es ist immer so ganz klar zu beobachten, dass wenn sich Dinge, sei es Gehegegröße etc. verändern, dann ist es nur durch den Druck von außen und dann immer nur so minimal wie nötig, um irgendwelchen Verordnungen wieder zu entsprechen.
Ja, hier wird ganz viel mit Verweis auf irgendwelche Tierschutzordnungen und sonst etwas argumentiert. Und wir wissen ja auch aus anderen Zusammenhängen, dass es Tieren, selbst wenn sie tierschutzkonform gehalten werden, sehr, sehr schlecht geht und dass es auch nicht ausreicht. Ja, es ist auch so, dass ganz viele Menschenaffen in Zoos Psychopharmaka bekommen. Das wurde auch nachgewiesen und auch der Zoo Dresden gibt das zu. Also er hat auch gesagt, dass den Menschenaffen hier schon den 5 Orang-Utans Psychopharmaka verabreicht wurden. Wo der Zoo geschlossen war, eine Zeit lang aufgrund der Pandemie, bekamen die Orang-Utans Tierfilmchen im Fernsehen vorgeführt, damit sie irgendwelche Reize noch enthalten. Sie können sich ja das Besucherkino, wie es dann hieß, nicht mehr anschauen, dass man sich da nicht albern vorkommt und tatsächlich denkt, dass das irgendwer überhaupt nachvollziehen könnte, das kann ich nicht verstehen.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Die haben ja auch gesagt, dass sie, oder sie schreiben es auf ihrer Homepage, dass sie ganz speziell für die Orang-Utans auch so Beschäftigungsprogramme und auch extra Menschen dafür eingestellt haben, die sich dann verantwortlich fühlen und die Orang-Utans quasi beschäftigen, damit denen nicht langweilig wird. Also das sind halt alles so Argumente, die für sie so total selbstverständlich sind, ne, und die sie so als eine Grundlage für ihre Wohl Wohlgesonnenheit dem Tier gegenüber darstellen. Aber wenn du das eben, genau wie du es schon gesagt hast, von einer ganz anderen Seite betrachtest und dieses ganze Konstrukt, was sie ja absichtlich aufrechterhalten wollen, mal auseinandernimmt und kleinteilig betrachtet, dann ist das total erschreckend, oder? Dass sie davon auch so überzeugt sind. Ne? Also das.
Ja. Ja, und sie argumentieren auch mit der Größe des Orang-Utan-Hauses. Kein Orang-Utan-Haus ist groß genug. Also Orang-Utans leben auf riesigen Flächen normalerweise. Da kann man die ganze Stadt Dresden dafür nutzen sozusagen. Mhm. Und sie leben in frei gewählten Gruppen zusammenhängen. Mhm. Und jetzt leben sie hier zwar in einer Gruppe, aber die ist ja keineswegs selbst gewählt, sondern sie werden einfach zusammengepfercht und ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als sich irgendwie zu arrangieren.
Genau, und das tun sie ja dann auch wieder belegen mit den Argumenten, dass die Tiere ja im Zoo geboren wurden und das eigentlich gar nicht kennen, die Freiheit, und das auch zu diesem Thema, was passiert denn mit diesen Orang-Utans? Können sie nicht umgesiedelt werden in irgendwelche Auffangstationen oder so eine Art Lebenshöfe, wo sie halt viel mehr Platz und Möglichkeiten hätten, dann argumentieren sie ja immer, dass das denen Angst machen würde und dass sie dadurch auch sterben könnten. Das ist ja auch so das ist halt auch so abstrakt, dass sie erstens so genau wissen, was diese Menschenaffen brauchen und dass das genau das ist, was sie ihnen gerade bieten und dass das den Rahmen ist, wo sie sich halt auch wohlfühlen. Also, dass sie.
Also auch ZoobesucherInnen berichten, dass jetzt die vielleicht auch sonst nicht per se kritisch eingestellt sind gegenüber dem Zoo, berichten ja, dass das Orang-Utan-Haus nicht schön sei und viel zu klein sei. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man zu dem Bewusstsein, dass ein größeres Orang-Utan-Haus trotzdem nicht das Ziel sein kann? Vor der Herausforderung, also viele denken jetzt, ist das doch gut, wenn das Haus schlecht ist und klein ist, dann müssen wir das doch wollen und unterstützen und dafür spenden und einen zusätzlichen Euro und sonst was, damit sie endlich ein größeres Orang-Utan-Haus bekommen, dass das aber nicht die Lösung ist, dass da weiteres, also Leid wird fortgesetzt und neues Leid produziert. Und darum geht es uns eben. Wir möchten, dass man jetzt diese 5 Orang-Utans nicht einfach irgendwo in ihre freie Wildbahn bringen kann, denn dort wären sie ja gar nicht überlebensfähig. Aber dass es dennoch Orte gibt, an denen für sie ein besseres Leben vorstellbar wäre, wo sie auch Rückzugsmöglichkeiten haben, nicht die ganze Zeit angegafft werden, etwas mehr zumindest ihrem Wohl entsprechend leben könnten. Und das wären eben geeignete Lebenshöfe zum Beispiel.
Genau, ich glaube, das ist so, das bringst du so auf den Punkt, dass das ist halt immer noch, ja, was ist immer noch? Es ist halt einfach total schwierig, dieses Mensch-Tier-Verhältnis, das halt so gesellschaftlich manifestiert ist, aufzubrechen oder so ein Bewusstsein zu schaffen, weil genau Tiere eben als nicht gleichberechtigt nach wie vor angesehen werden. Und das ist auch so eine Überleitung zur nächsten Frage, die ich an dich hätte. Und zwar würde mich interessieren, wie so eine Sensibilisierung der Bevölkerung aussehen könnte oder ob es so Ideen gibt, wie die Institution Zoo transformiert werden kann.
Also unsere Vorstellung wäre, dass Zoos schon einen Bildungsauftrag durchaus wahrnehmen könnten, aber nicht indem sie andere Lebewesen inhaftieren, sondern indem sie über Animation oder multimediale Räume, die ihnen einfach vermittelt wird, wie diese Tiere leben, dass sie auch weiterhin so leben sollen. Und dann würde man auch einen verstehen, weshalb es überhaupt nicht geht, sie einzusperren, sie diesem Lebensraum zu entrauben. Das meiner Meinung nach wäre das der alternative Weg, der Zoo der Zukunft sozusagen, wäre einer ohne Tiere hinter Gittern.
Genau, also was mir auch nochmal so aufgefallen ist, dass diese Institution Zoo ja so verwoben ist schon in der Gesellschaft. Also so, sobald du ein Kind gebärst, bekommst du von den Hebammen so einen Gutschein oder so einen Jahresgutschein für den Zoo geschenkt. Und auch das Thema Zooschule in der Grundschule ist ein Thema. Und es ist einfach so gesellschaftlich so integriert und manifestiert, dass es einfach auch so schwer ist, irgendwo anzusetzen und anzugreifen.
Ja, genau. Man kann sich gar nicht, also man entscheidet sich gar nicht freiwillig dafür, in den Zoo zu gehen und in diese Institution hineinzubegeben, sondern man muss sich aktiv dagegen entscheiden. Es ist eher so, dass man sich dafür rechtfertigen muss, warum man nicht in den Zoo gehen möchte und warum man nicht das Leid fortsetzen möchte, als dass man sich dafür rechtfertigen müsste, dass man in den Zoo geht. Also es ist schon total verkehrt von der Grundannahme.
Ja, ich glaube, die Werbestrategien gehen schon auch auf da. Ne? Also das ist ja schon absichtlich alles so sich ausgedacht und konzeptualisiert und so.
Genau, es ist, ja, und das sind ja auch die Straßenbahnen sind ja plakatiert. Das Straßenbahnfernsehen zeigt die Zootiere und vermittelt den Eindruck, als würde es denen da gut gehen, als hätten die unheimlich viel Spaß und als müsste dann jedes Kind auch Teil dieses Spaßes sein und der Zoo als Event, als Vergnügungspark. Der Einzige, der kein Vergnügen hat, sind die Tiere, aber ja.
Genau, voll. Okay, dann vielen Dank für deine Zeit und jetzt zum Abschluss möchtest du noch was loswerden?
Ich wollte noch sagen, dass wir verschiedene Aktionen geplant haben, also Stellungnahmen und Interviews werden wir auf der Website der Tierbefreiung Dresden veröffentlichen und auch eine Unterrubrik, die sich speziell mit dem Zoo befasst, demnächst veröffentlichen. Dort stellen wir Informationen ein, die dann auch allen, die möchten, zugänglich sind, dazu gehören. Also wie gesagt, Interviews, aber auch so die Kurztexte zu den Argumentationen, weshalb Artenschutz zum Beispiel ein Feigenblatt ist. Und es gibt auch einen Zoo-Reader, der gerade in der Überarbeitung ist, aber der dann auch bald online gestellt, oder die neue Version soll bald online gestellt werden, wo einfach nochmal sehr kompakt auf den Punkt gebracht wird, weshalb Zoos nicht zu rechtfertigen sind und die Argumente gut verständlich dargelegt werden, inklusive der schrecklichen Vergangenheit, die Zoos auch haben.
Okay, genau, die Links und eure Homepage werden wir dann bei uns auch mit verlinken. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Drückt die Daumen, wer es weiterhin verfolgen. Und danke für das Interview.
Sehr gerne.
Ein weiteres Thema, was wir jetzt kurz nochmal ansprechen oder mit euch teilen möchten, ist das Thema Personenrechte für Menschenaffen, und zwar der Fall Sandra. Es ist ein historisches Ereignis, deswegen finde ich es wichtig, mit euch nochmal zu teilen. Es geht um 2014, da hat ein argentinisches Gericht erstmalig in der Geschichte der Menschheit ein nichtmenschliches Tier, also in dem Fall eben konkret einen in Buenos Aires, in dem Zoo von Buenos Aires sitzenden Orang-Utan, als Rechtssubjekt anerkannt und ihr quasi Menschenrechte zugesprochen. Im Mittelpunkt des Geschehens stand Sandra, die 1986 in der Zoogefangenschaft in Rostock geboren wurde. Sie ist ein weiblicher Orang-Utan und sie wurde im September 1994 an den Zoo von Buenos Aires veräußert. Lebte dort mit ihrem Partner zusammen, der dann aber auch starb. Sie hatten ein gemeinsames Kind und auch das Kind wurde ihr halt genommen und sie fristete Jahrzehnte ihr Dasein in Einzelhaft. Und 2014 nahm sich die argentinische Association of Professional Lawyers for Animal Rights, die Abkürzung ist AFADA, das ist quasi eine Anwaltsvereinigung für Tierrechte, dem Fall von Sandra an und versuchten eben, ihre Situation zu verbessern und sie aus der Gefangenschaft zu befreien. Und da gab es halt mehrere vergebliche Anläufe. Und im November des Jahres 2014 beantragte AFADA quasi eine richtliche Verfügung. Das ist so ein bisschen analog gleichzusetzen mit gesetzlich vorgeschriebenen Haftprüfung beim Menschen. Und diese Haftprüfung forderten sie nun quasi für Sandra. Und diese Haftprüfung, da gibt es halt so eine zugrunde gelegte Rechtsnorm, die stellt die Mindestrechte eines Gefangenen sicher. Und wie etwa das Recht auf ein ordentliches Gericht oder dort angehört zu werden. Und wenn das Gericht eben keinen hinreichenden Grund für die Fortdauer einer Gefangenhaltung sieht, kann und muss es für eine sofortige Freilassung des Gefangenen verfügen. Und in der ersten Instanz, im November 2014 scheiterte AFADA, aber sie ging glücklicherweise in Berufung. Und zwar war die Grundlage das sogenannte Habeas Corpus Recht, was sie halt für Sandra einklagten. Und Habeas Corpus, das bedeutet, es stützt sich auf die Mindestrechte von Gefangenen und ist ein Rechtsinstrument zur Freisetzung einer Person aus ungerechtfertigter Haft. Und dadurch war es eben möglich, diese Haftprüfung vorzunehmen und eine Freilassung von Sandra zu erwürgen. Und das steht eben so historisch, weil dieser Fall von Sandra eben auch als eine Blaupause für weitere Prozesse angesehen werden konnte. Und Moment. Ach genau, und durch diese Haftprüfung war es eben möglich, dass auch nachrangige Gerichte keine anderen Möglichkeiten mehr haben durften als die Freilassung. Und die Freilassung ist halt in dem Falle ein Transfer in ein entsprechendes Refugium anzuordnen. Und am 28. Januar 2015 wurde eben verfügt, dass Sandra in ein Primatenrefugium überstellt werden müsste. Und der Entschluss fiel auf ein Refugium in Florida. Dann gab es ein ziemlich bürokratisches Dilemma, da es irgendwie so restriktive Einfuhr- und Quarantäneregularien der US-Behörden gab und der Umzug von Sandra monatelang verzögert wurde und sie eben in diesem Zoo blieb. Und gleichzeitig war das Problem, dass 2016 die Stadtverwaltung in Buenos Aires beschloss, diesen heruntergekommenen Zoo binnen eines Jahres aufzulösen und in einen Ökopark umzuwandeln. Das klingt vielleicht erstmal ganz positiv, aber das Problem war, dass es einfach viel zu viele Tiere gab und auch der Besitzer sich aus dem Staub machte und der Stadtverwaltung quasi diese ganzen Tiere überhielf. Und dann gab es halt, also es war so, dass 2500 Tiere relativ schnell und zeitnah ausgewildert werden konnten oder in Refugien übersiedeln konnten. Aber es gab eben auch mindestens 50 Tiere, die eben nicht ausgewildert werden konnten. Darunter war eben auch Sandra. Aber nichtsdestotrotz, die Erfahreranwälte haben dann wenigstens sind wieder vor Gericht gezogen, haben beschlossen oder angeklagt, dass sie wenigstens in ein größeres Gehege kommen sollte, obwohl sie eigentlich ja freigelassen werden sollte oder jedenfalls nach Florida übersiedeln sollte. Und diese Stadtverwaltung kam wieder diesen Beschluss nicht nach. Es gab halt ein Hin und Her, bis es dann endlich soweit war, dass ich glaube am 26.09.2019 konnte Sandra eben mit Direktflug in die USA fliegen. Und nach einer Durchlaufen von 40 Tage Quarantänezeit war es endlich 2019 möglich, dass sie im Great Ape in Florida ankam und mit weiteren Orang-Utans leben konnte.
Wir haben die letzte Stunde über das Thema Zoo gesprochen. Wie ihr euch denken könnt, ist ein Riesenthema. Wir sind auf einzelne Aspekte davon eingegangen. Ich denke, mitnehmen werden wir uns auf jeden Fall die extrem problematische Geschichte. Also wir erinnern uns, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde vorhin vorgetragen, wurden noch Menschen in Zoos ausgestellt. Das ist eine Geschichte, die auf Kolonialisierung und Unterdrückung ausgerichtet ist. Weiterhin haben wir gehört, dass die ganze Architektur eigentlich nur so angelegt ist, dass die Tiere gut betrachtet werden sollen und in keiner Weise deren Bedürfnisse gestillt werden. Und ihr denkt euch, blöde Anarchistinnen, nehmt euch einen letzten Spaß. Nee, Zoo ist einfach überhaupt kein Freizeitvergnügen, sondern ein politischer Ort. Und wir müssen beginnen, darüber Debatten zu führen und müssen auch den Mut haben, diesen Ort und unseren Umgang mit Wildtieren vollkommen neu zu denken und zu transformieren. Ihr könnt die Sendung nachhören auf freie-radios.net. Bis nächsten Monat.